NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
18. Januar 2007. Der Orkan Kyrill zieht über Europa hinweg.
Über Teile Europas fegt derzeit einer der stärksten Stürme seit Jahren hinweg. Der Orkan Kyrill zieht von Nordwesten nach Südosten mit Böen von bis zu 200 Kilometern pro Stunde.
Über dem Atlantik hatte sich der Orkan Kyrill gebildet, einer von vielen Stürmen, die dort in jedem Winter entstehen, erklärt der Klimaforscher Jürgen Kropp.
Orkane sind außertropische Wirbelstürme, sie werden auch Winterstürme genannt. Die Voraussetzung für solche Winterstürme, für die Entstehung, sind große Temperaturunterschiede zwischen den Subtropen und in den Polargebieten. Und je größer diese Temperaturunterschiede sind, desto gewaltiger werden diese Stürme. Und im Winterhalbjahr ist der Temperaturgegensatz mehr als doppelt so hoch wie im Sommer.
Kyrill traf zunächst die Küste Großbritanniens.
Meterhohe Wellen peitschten heute Morgen gegen die Küsten. Mit 160 Kilometern in der Stunde raste der Orkan über die Insel hinweg. Großbritannien trauert um 14 Sturmopfer.
Dramatische Rettung vor der britischen Küste. Ein Containerschiff geriet auf dem Ärmelkanal wegen eines Motorschadens in Seenot. Alle 26 Besatzungsmitglieder konnten mit dem Hubschrauber geborgen werden.
Endstation Venlo in den Niederlanden. Am Abend brach der Zugverkehr hier vollständig zusammen. Der Katastrophenschutz richtete Notunterkünfte für die gestrandeten Passagiere ein. Eine ungemütliche Nacht für viele Niederländer.
Der schlimmste Zwischenfall ereignete sich am Vormittag in Rotterdam. Dort stürzte ein Baukran auf ein zweigeschossiges Universitätsgebäude. Mindestens 3 Menschen wurden bei dem Unglück verletzt. Ein Augenzeuge berichtet:
Wir sahen den Kran all hin und her bewegen.
Wir sahen schon, wie der Kran schwankte. Die Bewegungen wurden immer stärker und dann ist er tatsächlich umgekippt.
Echt umfiel.
Am Nachmittag des 18. Januar peitschte Kyrill dann begleitet von kräftigem Regen über Deutschland. Die Bahn hatte den Fernverkehr deutschlandweit gestoppt. Hunderte Fahrgäste saßen fest, zum Beispiel am Hauptbahnhof in Köln, von dem damals WDR-Reporterin Marion Schmittler berichtete.
Die Bundesbahn gibt sich heute Abend sehr kundenfreundlich. Hunderte Fahrgäste hat sie in Hotels untergebracht. Aber nicht für alle Fahrgäste gab es hier Zimmer, denn im Moment läuft in Köln die Möbelmesse. Für die es keine Bleibe gab, da gibt es hier Kaffee im Hauptbahnhof und die Bahn hat Züge bereitgestellt. Da können sich die Fahrgäste zumindest mal ausruhen, über Nacht können sich ausstrecken. Die Stimmung hier also erstaunlich entspannt.
Ganz anders die Lage auf den Straßen, vor allem in den Höhenlagen der Mittelgebirge.
Wir fliegen hier oben fast weg auf dem kahlen Assenberg. Ich habe Mühe, mich momentan auf den Beinen zu halten hier vor der Wetterstation auf dem 842 Meter hohen zweithöchsten Berg des Landes Nordrhein-Westfalen. Hermann Dinklage ist der Leiter der Wetterstation. Welche Windstärke haben wir jetzt?
Wir haben zurzeit 12. Orkan.
Das ganze Haus ruckte, es zitterte alles. Und ja, es ist, als ob das in sich zusammenbricht. Ich habe schon gar nicht mehr gedacht, dass ich überhaupt in den ersten Stock komme.
Verzweifelt versuchten die Einsatzkräfte von Feuerwehr und THW, die Straßen wieder freizukriegen. Bis zu 25 Bäume lagen auf 100 Metern Strecke.
Er mit seinem Audi, der wollte gerade weiterfahren. Und dann in dem Moment, wo ich sagte, er sollte da weg, kam der erste Baum runter und knallte ihm auf die Motorhaube.
Es waren bestimmt über 200 Bäume, die umgekippt sind. Wir mussten auch in der Nacht teilweise abbrechen, weil es nicht mehr ging, weil es lebensgefährlich war.
Es war der schwerste Sturm, den Deutschland seit 20 Jahren erlebte. Er forderte mindestens 11 Menschenleben allein hier. Europaweit waren es sogar mindestens 43 Tote.
Auf seinem Weg nach Osten entfaltete der Orkan neue Kraft. Polen. Auch hier forderte Kyrill mehrere Todesopfer. In Tschechien zerstörte der Orkan reihenweise Häuser. Das Orkantief sorgte für Stromausfälle im ganzen Land.
Der Tag danach brachte den Überblick über die Schäden und die ersten Schritte zurück zur Normalität.
Die Bundesregierung wird den Gesamtschaden für Deutschland später auf 4,7 Milliarden Euro beziffern. Allein in Nordrhein-Westfalen fällte Kyrill 25 Millionen Bäume. Der Januar war mild, der Boden nicht gefroren. Kyrill riss viele Bäume mitsamt ihrer Wurzeln aus dem regennassen Boden. Auch in Brilon, Bürgermeister Franz Schrewe.
Brilon ist mit 7.750 Hektar Stadtwald die Stadt mit dem größten Waldbesitz in der Bundesrepublik. Und der Gesamtschaden für Brilon wird sich ungefähr auf 40 Millionen Euro belaufen haben. Kommunen, die so stark betroffen waren wie Brilon, oder auch Regionen, die so stark betroffen waren wie Nordrhein-Westfalen und in Nordrhein-Westfalen das Sauerland hauptsächlich, die gibt es nicht.
Franz Schrewe muss es wissen, er ist Präsident der Vereinigung kommunaler Waldbesitzer in Europa. Im Sauerland hat auch Waldbauer Franz Josef Heimes seinen Hof. Fährt man auf das Dorf Grafschaft mit seinem alten Kloster zu, dann fallen sofort die beiden kahlen Bergrücken links und rechts des Ortes auf. Als Franz Josef Heimes und sein Vater Franz am Morgen des 19. Januar nach ihrem Wald sehen wollen, war der nicht mehr da.
Ich hab's ja nun auch selber gepflanzt. Ich bin jetzt 80 Jahre geworden. Das ist für mich doch schon eine Katastrophe.
Wir haben gut 3/4, also 75% des Holzvorrates verloren. Auf die Zukunft hingesehen, etwa das, was wir in 18 Jahren einschlagen könnten, ist bei uns innerhalb von 3 Stunden zu Boden gegangen.
Jetzt lag das Holz kreuz und quer wie Mikado-Stäbchen im Frühnebel, eine gespenstische Landschaft. Ein Drittel ihres Einkommens bezog die Familie Heimes bis dahin aus dem Wald. Er war, wie man im Sauerland sagt, ihre Sparkasse und die war nun geplündert. Das ging vielen Waldbesitzern so. Einzelne Betriebe, die nur vom Holz lebten, standen vor dem Ruin. Vielerorts lagen die Nerven blank. Ein stressiges Jahr für Waldbesitzer und Förster begann. In Grafschaft setzten sie sich schon 2 Tage nach dem Sturm zusammen. Gegen den Schock hilft Handeln.
Wir packen das Ganze jetzt selber an. Wir werden uns Maschinen selber anschaffen. Und da haben wir wirklich samstags mittags per Telefon und Internet den ersten Harvester gekauft. Für 190.000 Euro.
Ein richtiger Entschluss, denn Erntemaschinen wie die Harvester wurden plötzlich rar. Auch die Firmen, die professionell Holz aufarbeiten, waren ganz schnell ausgebucht. Überall in der Eifel, im Harz, im Sauer- und Siegerland schließen sich Waldbauern zu Solidargemeinschaften zusammen. Sie verkaufen ihr Holz gemeinsam, damit nicht der, dessen Stämme als letztes drankommen, den größten wirtschaftlichen Schaden hat.
Und dann wurden die Polter am Weg immer größer und alles wurde enger, Platzbedarf stieg. Und es wurde kein Holz abgefahren.
Das größte Problem in den Wochen nach dem Sturm, sagt auch der damalige Umweltminister Nordrhein-Westfalens, Eckart Uhlenberg, sei gewesen,
dass die Wege hergestellt wurden, dass die Laster fahren konnten, dass die Bahnhöfe zur Verfügung gestellt wurden. Wir hatten ja damals die Situation, dass kleinere Bahnhöfe da waren, die aber seit Jahrzehnten nicht mehr genutzt worden sind.
Das Land legte 2 Monate nach Kyrill ein Sonderprogramm über 100 Millionen Euro auf, mit dem zunächst vor allem Waldwege und Straßen repariert wurden. Auch die Europäische Union stellte 166 Millionen Euro zur Verfügung, gut 100 Millionen allein für Nordrhein-Westfalen. Durch die Mittelgebirge rollten Tag für Tag Züge mit Sturmholz. Brilon am Bohrberg im Frühjahr 2007. Die Harvester wühlen sich mit ihren massiven Reifen durch den schlammigen Untergrund. Waldarbeiter schneiden mit ihren Motorsägen durch das Chaos von Baumstämmen. Auch Forstwirte aus dem Schwarzwald sind dabei.
Wir haben Übung aus dem Orkan Lothar von vor 7 Jahren. Wir kennen uns schon zum größten Teil und die Arbeit ist hervorragend.
Wir waren dankbar, wo Brilon bei uns war. Und für uns ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir eine Zeit lang bei ihnen aushelfen, unsere Arbeitskraft zur Verfügung stellen und mit anpacken, solange es geht und wo es geht.
Ich habe jetzt schon 4 Stürme, ist es der 4. nach dem Wiebke, dann der Vivian und jetzt dann der Lothar. Und jetzt ist der Sturm gekommen. Es geht überall vorbei. Nach Jahren sieht man wahrscheinlich nicht mehr so viel.
Aus ganz Europa kamen Waldarbeiter in die betroffenen Regionen. Den Waldbauern und Förstern saß die Zeit im Nacken. Für Schädlinge wie den Borkenkäfer waren die gefallenen Stämme Nahrung und Brutplatz. Eine Plage drohte. Und jeder wollte sein Holz schnell verkaufen, da die Preise fielen. Doch Eile konnte lebensgefährlich sein, erinnert sich Brilons Bürgermeister Franz Schrewe.
Hier lag das Holz auf Spannung. Wie ein Flitzebogen, auf Deutsch gesagt, waren einige Bäume im Wald. Ich habe das selbst gesehen. Aus sicherer Entfernung, wenn man die an einer Stelle anschnitt, dann schnellten die hoch und flogen 20, 30 Meter in die Luft.
Im Jahr nach Kyrill starben 6 Waldarbeiter in NRW. Über 700 Unfälle zählte das Landesumweltministerium. Dort machte man sich auch Gedanken über die wirtschaftlichen Folgen des Orkans.
Die Hauptaufgabe besteht natürlich darin, die großen Holzmengen zu bewältigen, Nasslagerplätze anzulegen, mit den Sägewerkern zu sprechen und die Frage zu stellen, wie werden diese Holzmengen möglichst schnell aufgearbeitet. Der Holzmarkt war in Bewegung.
Der Preis für Fichtenholz fiel um rund 30%. Auf der anderen Seite stiegen die Kosten für die Aufarbeitung extrem an. Unterm Strich blieb für die betroffenen Waldbesitzer also relativ wenig übrig. Das Land schloss Verträge mit großen europäischen Sägewerkskonzernen und bunkerte Holz auf riesigen Nasslagerplätzen, um es erstmal vom Markt zu nehmen. Das bremste den Preisverfall etwas. Und diesmal half auch das Wetter. Der Sommer 2007 war feucht und kühl.
Ein Großteil war bei uns wirklich mit Wurzel gefallen. Und wenn der Boden weiterhin befeuchtet wurde vom Regen, konnten die weiter ihre Vegetation ausüben und sind dadurch frisch geblieben. Und die Borkenkäferpopulation ist lange nicht so groß geworden, wie im trockenen Sommer es wohl zu befürchten gewesen wäre.
Brilon am Borberg, Frühjahr 2008, das Jahr der Wiederaufforstung. Die Forstwirtin Dorothea Küfer und ein Trupp bulgarischer Waldarbeiter rammen die Pflanzspaten in den Boden. Sie drücken die jungen Pflanzen in den entstandenen Spalt und treten die Erde fest. 3000 Stück pro Tag. Und die wertvollen Eichenpflänzchen erhalten einen grünen Plastikschutz.
Dieser Einzelschutz wird dafür gebraucht, dass das Rehwild nicht an die Pflanze kommt. Rundherum steht hauptsächlich Fichte. Das Rehwild ist also gewohnt, Fichte zu fressen oder Gras, was hier wächst, aber nicht die Eiche. Die ist ein besonderer Leckerbissen für dieses Rehwild und würde sofort die Knospen abbeißen.
Grafschaft im Dezember 2011. Waldbauer Franz Josef Heimes geht über eine große Kyrillfläche. Von hier oben aus hat man einen wunderbaren freien Blick über die Berge des Schmallenberger Sauerlandes. Die vielen Wanderer genießen ihn. Doch Heimes guckt lieber nach den vielen kleinen Bäumchen, jedes etwa kniehoch, die dort wieder wachsen. Fast alles Fichten. Und das, obwohl Kyrill gerade diese Nadelbäume umgeworfen hatte. Die flachen Wurzeln konnten die Bäume nicht halten. Trotzdem, sagt Franz Josef Heimes,
eine Fichte bringt genau in einer halben Zeit das doppelte Geld wie die Buche. Meine Söhne waren zu der Zeit 1 und 7. Wenn ich jetzt anfange, Buche zu pflanzen, da haben die, wenn die mal Opa sind, immer noch nichts davon.
Viele Waldbesitzer handelten so wie er. Andere suchten neue Einnahmequellen. Heimes zeigt auf eine Fläche, wo winzige Nordmantannen dicht an dicht stehen.
Die Weihnachtsbaumflächen sind extrem gewachsen hier. Viele Waldbesitzer, auch ältere Waldbesitzer, die gesagt haben, wenn ich es jetzt einpflanze in normalen Wirtschaftswald, habe ich nichts mehr davon. Und der Bedarf an Weihnachtsbaumfläche ist da. Haben dann ihre Flächen an Weihnachtsbaumproduzenten verpachtet, um direkt eine Pachteinnahme zu bekommen. Tut der Landschaft nicht wirklich gut. Und die meisten werden schon mit chemischen Keulen in Form gehalten.
Kein neuer Wald, sondern intensiv bewirtschaftete Plantagen. Nicht im Sinne des Natur- und Landschaftsschutzes. Aber das gilt im Prinzip auch für viele Fichten, die Heimes und seine Kollegen pflanzten. Kyrill löste eine heftige Diskussion darüber aus, welcher Baum der richtige ist. Der Klimaforscher Jürgen Kropp hat für die NRW-Landesregierung ein Gutachten über die Folgen des Klimawandels erarbeitet. Einiges deute darauf hin, sagt er, dass Stürme im Winter zunehmen und dass sie mehr Regen bringen. Deshalb rät Kropp,
Mischwaldstrukturen, die sind aufgelockert. Der Wind hat nicht so viel Angriffsmöglichkeiten wie in Reihe und Glied stehende Monokulturen. Es gibt Baumarten, die wurzeln tiefer. Das heißt, der Boden kann dann auch mehr Halt bieten. Nadelbäume wurzeln flacher in der Regel.
Das Land NRW wollte allein 56 Millionen Euro für die Aufforstung mit Laubbäumen und tiefwurzelnden Nadelbäumen ausgeben. Doch nur ein Drittel dieser Gelder haben die Waldbesitzer abgerufen. Nicht nur, weil die Fichte schneller Ertrag verspricht, die Anträge seien zu kompliziert gewesen, kritisierten sie. Es habe zu wenig Geld für Laubbäume gegeben, ergänzten Naturschutzverbände. Ex-Umweltminister Uhlenberg sieht das anders.
Als die Pflanzen teurer wurden, haben wir die Hektarbeträge immer wieder angehoben, um den Waldbauern auch zu helfen. Aber was dann letztlich auf der einzelnen Fläche gemacht wird, ist auch Sache des Waldbauern.
Franz Josef Heimes hat mit dem Geld aus dem Verkauf des Sturmholzes seinen Bauernhof vergrößert, neue Kühe gekauft. Wenn das Holz künftig fehlt, muss mehr Milch für Einnahmen sorgen. Und er will den Wind zu Geld machen. Wo vor 5 Jahren Kyrill herfegte, weht der Wind auch sonst recht stark. Dort will Heimes ein Windrad bauen und klimafreundlichen Strom erzeugen.
Im Zeitzeichen erinnerte Arndt Brunnert an den Orkan Kyrill, der heute vor 5 Jahren über Europa zog. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.